Wir machen weiter mit unserer Predigtserie mit Paulus beten. Heute ist die erste Predigt im Jahr 2021. Jeder von uns hat Erwartungen an das Jahr. Keiner von uns hat sich vorgenommen, am Anfang des Jahres schlechte Dinge zu machen. Keiner. Keiner hat sich vorgenommen, durchs Abi zu fallen. Keiner hat sich vorgenommen, die Arbeitsstelle zu verlieren. Keiner hat sich vorgenommen, eine zerbrochene Beziehung hinter sich zu lassen und. Jeder von uns strebt Zielen nach. Abitur machen, ganz aktuell. Semester beenden. Die ganzen Corona-Maßnahmen irgendwie überleben. Online-Unterricht, die Betroffenen wissen Bescheid. Die Ausbildung zu beenden, eine gute Figur auf der Arbeit zu machen, vielleicht eine Gehaltserhöhung dieses Jahr. Bestimmte Dinge, die man sich dieses Jahr holen möchte. Ein iPad Pro steht ganz oben auf meiner Liste zum Beispiel. Jeder von uns hat sich Dinge vorgenommen, die er dieses Jahr machen will oder machen muss. Leute, aber wenn es nicht über materielle Dinge hinausgeht, was du für das Jahr 2021 willst, dann ist dein Jahr, dein 2021 bereits jetzt falsch ausgerichtet. Wenn es nicht über irdische materielle Ziele hinausgeht, dann bist du bereits jetzt auf einem gefährlichen Weg. Der Anfang von etwas und der Beginn von etwas ist immer sehr wichtig. Unter uns sind ja einige russlandsdeutsche Christen. Und jeder russlandsdeutsche Christ weiß, wie man auf der Baustelle arbeiten muss. Die erste Reihe, die gelegt wird von einer Mauer, ist entscheidend für das, was darauf gebaut wird. Jeder weiß, dass die Art und Weise, wie das Fundament gebaut wird, entscheidet darüber, ob das, was darauf später kommt, standhält oder nicht. Angenommen, man hat ein schiefes Fundament, dann werden die Ausmaße von dem, was passieren kann, und man baut ein Haus darauf, werden immer schlimmer, je höher das Haus wird. Und so ist es auch bei uns in dem Jahr 2021. Wenn dein Jahr bereits jetzt falsch ausgerichtet ist, dann wird es immer schlimmer werden, je mehr das Jahr voranschreitet. Ja, verheerende Folgen können die Folge sein. Wir sind in der Predigtserie Gebet. Und das neue Jahr ist dann perfekt ausgerichtet, wenn Gottes Ziele deine Ziele sind. Und eines steht fest, Gottes Ziele erreichst du nicht ohne Gott. Da, wo seine Ziele unsere Ziele sind, da ist unser Jahr nicht nur gut ausgerichtet, sondern perfekt ausgerichtet. Welche Rolle spielt das Gebet? Welche Rolle wird das Gebet im Jahr 2021 spielen? Ich möchte euch ganz kurz sagen, diese Predigtserie hat so einen enormen Einfluss auf mich gehabt und ich wünsche mir so sehr, dass es auch auf euch so einen Einfluss nimmt, dass wir als Hoffnungskirche lernen zu beten und dass auch das Jahr 2021, dass das Jahr wird, wo wir lernen zu beten und dass das Jahr wird, wo wir anfangen, bis unser Leben hier zu Ende ist, im Gebet zu leben. Das wünsche ich mir. Und was sind Gottes Ziele für uns? Wir haben schon viele Anliegen betrachtet, die wir in dieser aktuellen Predigtserie betrachtet haben. Würdig zu wandeln, im Glauben zu wachsen, in Liebe zu wachsen, Frucht zu bringen. Das sind Dinge, die Gott als Ziel hat für dich, für dein Leben. Und Leute, mögen das doch unsere Ziele sein. Mögen doch die geistlichen Ziele in 2021 über unseren materiellen Zielen stehen. Und die Jugend muss das hören. Wir leben so sehr im Materialismus. Wir sind umgeben davon. Die Leute, denen du vielleicht auf Insta folgst, die Leute, die du dir auf YouTube anschaust. Leute, lasst uns den Unterschied machen und lasst uns die geistlichen Dinge zur Priorität haben. Es ist nicht falsch, nach materiellen Dingen zu streben, solange als erste Priorität die Priorität steht, die auch für Gott die erste Priorität ist. Wir werden heute das Gebet betrachten aus Philipper 1, 9 bis 11. Und ich werde das vorlesen und möchte euch einen kurzen Überblick geben. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir dieses Gebet nochmal aufteilen. Heute werden wir Part 1 betrachten und nächste Woche werden wir Part 2 betrachten. Heute werden wir uns nur Vers 9 widmen. Und ich lese den Bibeltext für heute. Und hier heißt es, Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Und ich möchte zu Beginn die Struktur von diesem Gebet erläutern und dann steigen wir ein in Vers 9. Wir sehen ein einziges Anliegen. Wir sehen das Anliegen, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Und dann folgt eine Sequenz von Dingen, die das Ergebnis sind von diesem einen Anliegen, wenn es Gott erhört. Nämlich Vers 10, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Und das führt wieder zum weiteren Teil von Vers 10, nämlich damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag des Herrn, erfüllt mit der Frucht Christi, die durch Jesus Christus gewirkt wird, und dann das Endziel von allem zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Wir finden hier sozusagen ein Fundament, das gelegt wird, und dann wird darauf aufgebaut, die erste Etage, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist. Dann die zweite Etage, damit ihr lauter und unanstößig seid. Und heute legen wir das Fundament. Wir legen nicht nur das Fundament für den heutigen Abend, sondern, und ich bete, dass das das Fundament ist von 2021. Widmen wir uns Vers 9. Lass mich es nochmal vorlesen. Um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Für wen betet Paulus? Und wir müssen uns die Verse vorher anschauen. Und das finden wir in Vers 3 bis 8. Und das möchte ich lesen, weil wir hier die Philipper etwas mehr kennenlernen. Ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, indem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wie es für mich recht ist, dass ich dies über euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt. Und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bestätigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilnehmer der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit dem Herzen Christi Jesu. Diese Verse geben uns so viel Aufschluss darüber, für wen Paulus betet. Einmal, er schreibt, ey, ich hab euch in meinem Herzen. Ihr habt mich in eurem Herzen. Ich sehne mich nach euch mit dem Herzen Jesu Christi. Ihr seid zusammen mit mir in der Gnade Christi. Paulus hat eine sehr tiefe Beziehung zu dieser Gemeinde, die ihn selbst unterstützt hat, die Mitleider sind seiner Fesseln. Und das zeigt uns auch, in welchen Umständen Paulus ist. Jeder weiß es von euch. Paulus ist im Philipperbrief im Gefängnis. Paulus hat im Gefängnis eine Herzensverbindung zu dieser Gemeinde. Und Vers 3 beginnt, ich danke meinem Gott alle Zeit für euch. Leute, und hier finden wir wieder das alle Zeit, was uns schon so oft begegnet ist in den Predigten. Und hier müssen wir auch wieder festhalten, Bedeutet es, dass Paulus immer und alle Zeit auf den Knien verbringt und wörtlich, physisch redet? Gebet ist wie das Atmen eines Christen. Niemand muss dir befehlen zu atmen. Eher ist es wahrscheinlicher, dass dir jemand befiehlt aufzuhören, als dass dir jemand befiehlt zu atmen. So natürlich ist es für uns. Und genauso ist auch das Gebet für die Gläubigen. Ein Beispiel dafür ist Paulus. Nach seiner Bekehrung, was lesen wir? Der Herr erschien Hananias und dann sagte der Herr zu Hananias: Geh zu dem, denn siehe, er betet. Glaubt ihr, er hat in der Zeit irgendwelche Christen getroffen nach seiner Bekehrung und der Zeit, wo ihm Hananias begegnet ist? Nein. Es war so selbstverständlich. Es ist so selbstverständlich für einen wiedergeborenen Menschen zu beten, wie es selbstverständlich ist für ein neugeborenes Kind, sich nach der Milch zu sehnen, nach Nahrung zu sehnen. Wir haben bereits in den Versen etwas über die Philipper kennengelernt und wir sehen, das scheint eine super Gemeinde zu sein. Und eigentlich müsste doch Paulus hier sagen: Ich habe aufgehört, für euch zu beten und habe meine Zeit jetzt woanders investiert. Und ich weiß, ich hatte diesen Gedanken schon mit euch geteilt, aber ich möchte es nochmal betonen, weil es sehr wichtig ist. Paulus hat besonders die starken Gläubigen im Blick. Und oftmals ist es doch so, Leute, dass wir gerade bei unseren Gebeten die im Blick haben, die schwach sind, die krank sind, die sich vielleicht beschweren, die leiden. Aber diejenigen, die in der ersten Reihe kämpfen, die Fighter unserer Gemeinde, die Sonntag für Sonntag dienen oder auch die Prediger, die ihr gerne hört, dass wir sie vernachlässigen im Gebet, weil wir denken, ja, das sind ja die Starken. Aber Leute, das ist nicht die richtige Denkensweise. Wir sehen, Paulus sieht die Kraft der Philipper und er denkt sich, ich bete noch mehr für euch. Und das muss auch unsere Haltung sein, Leute. Betet ihr für unsere Gemeindeleitung? Betet ihr für die Verkündigung am Sonntag? Betet ihr für die Verkündigung am Freitag? Betet ihr für die Leute, die ihr als Glaubensriesen anseht? Lasst uns das tun. Lasst uns ein balanciertes Gebetsleben haben, wo wir weder auf der einen Seite runterfallen, noch auf der anderen Seite. Ich möchte euch daran erinnern, dass Paulus in diesem Moment, wo er diese Worte geschrieben hat, dass er sich im Gefängnis befindet. Und mich hat der Gedanke so bewegt, dass selbst in solchen Umständen, Leute, und die Gefängnisse damals waren nicht so wie heute, okay? Das war wirklich Qual. Und während Paulus das alles erlebt, schreibt er Briefe an Gemeinden und er schreibt Dank an Gott und er schreibt den Gläubigen: Ich bete für euch. Was ist das für ein Maß am Wirken Gottes in einem Menschen? So selbstlos. Bodie Baucom hat dieses coole Beispiel gebracht. Er hat gesagt: Wisst ihr, was ich machen würde, wenn ich im Gefängnis bin? Ich würde die Typen aufsuchen, die damals für Petrus gebetet haben und ihn aus dem Gefängnis gebetet haben und würde sagen: Hol mir diese Leute und mach, dass die für mich beten. Aber nichts davon. Paulus denkt einfach nicht an sich selbst. Paulus betet in solchen Umständen für seine Geschwister im Herrn. Leute, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Prüfungen haben, wenn wir Probleme haben, wenn wir Verfolgung erleiden und sonst irgendetwas, ist es dann nicht so, dass unser Gebetsleben geprägt ist von: Herr, schenke mir, mache mich, Punkt, Punkt, Punkt. Lasst uns wirklich selbstlos sein. Das bedeutet wieder nicht falsch verstehen, das bedeutet nicht, dass man für sich selbst nicht beten darf. Nein, keineswegs. Sondern es bedeutet, ein ausbalanciertes Gebetsleben zu haben. Paulus wendet sich wieder einmal mit diesem Gebet an Gott. Und das bedeutet, dass nur Gott diese Dinge tun kann. Er sagt nicht den Philippern, Philippa, strengt euch mehr an. Guckt, dass ihr mehr liebt. Sondern er betet zu Gott, dass Gott diese Dinge tut. Paulus sieht die Philipper. Hier sind sie, hier sollen sie hin. Und er sagt nicht, Philippa, guck, dass ihr das schafft, sondern er betet zu Gott, dass Gott das tut. Dieser Text, so wie alle anderen Gebete in der Bibel, bewahren uns vor falschem Aktivismus und vor ungesunder Passivität. Leute, und dieser Satz, der ist mir in letzter Zeit so ans Herz gewachsen. Pass auf. Nirgendwo sonst bist du physisch passiver als im Gebet und gleichzeitig geistlich aktiver als im Gebet. Der Moment, wo du deine Knie beugst, machst du physisch nicht viel. Du betest, vielleicht betest du sogar leise, nichts bewegt sich. Wenn jemand auf dich schauen würde, könnte man meinen, Alter, ist der tot? Nein, okay, der atmet. Aber was geistlich passiert, ist enorm. Paulus befindet sich hier im Gefängnis und er hat enormen Einfluss auf die Philipper. Man kann Paulus einsperren, man kann ihm den Mund verbieten. Und selbst wenn man ihn eingesperrt hat, nimmt er trotzdem enormen Einfluss auf die Welt. Leute, und das muss unsere Perspektive sein für das Gebet. Wenn du deine Knie beugst, bist du physisch passiv. Aber geistlich bewirkst du enorme Veränderungen. Leute, und hier müssen wir glauben, dass das die Wahrheit ist. Prayer changes things. Ich bin so dankbar für die Idee, die das Activity-Team hatte. Ich schätze diesen Anhänger so sehr, weil er mich jedes Mal daran erinnert. Gebet verändert Dinge. Und ich will sagen, Gebet verändert Menschen. So oft ist es der Fall, dass man sich denkt, oh Mann, die letzte Woche, die war so gut. Und dann kommt am Sonntag ein lieber Bruder auf mich zu und sagt, in dieser Woche habe ich so für dich gebetet. Gebet hat enormen Einfluss. Und du musst das hören, damit du Gebet ernst nimmst, lieber Bruder, liebe Schwester. Geistlich passiert so viel im Gebet. Geistlich nimmst du enormen Einfluss auf Menschen. Enorm. Wir haben das schon gesehen. Im 1. Thessalonicher Brief betet Paulus, O Herr, lass doch ihre Liebe wachsen. Lass doch ihren Glauben wachsen. Im 2. Thessalonicher Brief preist Paulus den Herrn, dass er ihre Liebe zum Wachsen gebracht hat und ihren Glauben. So oft erhört der Herr Gebet. Und Paulus betet nicht einfach ins Leere, sondern er betet, damit etwas passiert. Damit sie prüfen mögen, was das Verzüglichere ist. Damit sie lauter und unanstößig sind auf den Tag Christi. Leute, was passiert hier? Paulus bereitet seine Geschwister auf die Wiederkunft Christi vor. Leute, unsere Perspektive auf das Gebet muss die folgende sein. Du machst deine Geschwister bereit, Jesus zu begegnen. Du machst deine Geschwister bereit, Jesus zu begegnen. Enormen Einfluss. Und wie heißt es am Ende von dem Gebet? Zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Dein Gebet, recht ausgeführt, vergrößert die Herrlichkeit und den Lobpreis Gottes. Gebet hat enorme Auswirkungen. Lass uns das Anliegen uns anschauen. Und hier sehen wir wieder, das Anliegen ist nicht konsumierbar. Das Anliegen ist nicht anfassbar. Es ist geistlich. Leute, und wie oft haben wir das schon festgehalten? Jede Predigt hat diesen Punkt enthalten, dass Paulus sein Fokus auf den geistlichen Dingen liegt. Was haben wir schon bereits für Anliegen behandelt? Würdig zu wandeln, erfüllt zu sein, das Werk des Glaubens vollendet zu sehen, wachsende Liebe, wachsende Hoffnung. Alles Dinge, die geistlich sind. Und auch hier möchte ich euch fragen, wofür betet ihr? Wofür betest du? Betest du einfach nur eine Liste an Anliegen ab? Oh Herr, schenke, dass die Person die Prüfung besteht. Schenke, dass ich die Prüfung bestehe. Schenke, dass ich hier habe ich ein bisschen Schmerzen, hier habe ich ein bisschen Wehweh. Leute, lasst, das ist alles schön und gut, aber lasst uns den Fokus auf den geistlichen Dingen haben. Paulus hat in diesem Gebet nur ein einziges Anliegen, nämlich, dass eure Liebe mehr und mehr überströme. Es geht nicht darum, viele Reden, große Reden zu schwingen, sondern wie Jesus gesagt hat, wenn ihr betet, in Matthäus 6, Vers 9, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viele Worte machen, sollt ihr nicht plappern, wie die Nationen es tun, die gesehen werden wollen von den Menschen. Und dann sagt er uns das Vaterunser. Wenige Worte, recht ausgeführt. Und so sehen wir das auch hier. Paulus, nicht viele Worte, aber ein konkretes und sehr präzises Anliegen. Und wir sehen in diesem Anliegen erneut, dass Paulus' größte Sehnsucht für Menschen diese war: geistlicher Wachstum. Geistlicher Wachstum. Leute, und das muss unser Fokus sein für 2021. Lass das dein Fokus sein, gleich zu Beginn des Jahres 2021. Geistlicher Wachstum. Das ist dein Fundament. Wenn das stimmt, dann kannst du große Häuser darauf bauen. Kein einziges Anliegen sehen wir in Paulus sein Gebetsleben für Unterhaltung, zeitgemäße Veranstaltungen, fette Gottesdienste, fette Programme. Nein, geistlicher Wachstum. Lass uns dieses Anliegen analysieren. Er betet um Liebe. Und das ist bereits ein bekanntes Anliegen, das uns schon oft begegnet ist. In 1. Thessalonicher 3,12 lesen wir bereits, dass Paulus dafür betet, dass ihre Liebe noch mehr überreich werde. Zueinander und zu allen. Warum nur dieses eine Anliegen? Schlagt mit mir auf eine berühmte Stelle, die ihr kennt. 1. Korinther Kapitel 13. Und ich lese uns die ersten drei Verse. Und die Frage steht im Raum, warum nur dieses eine Anliegen? Und hier heißt es, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht die Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und meinen Leib hingeben würde, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Also warum nur dieses eine Anliegen? Weil dieses eine Anliegen zentral ist für die Christenheit. Wenn dieses Anliegen nicht vorhanden ist in dem Leben der Gläubigen, dann sind es eigentlich keine Gläubige. Paulus geht sogar so weit und sagt, ey, wenn ich alles geben würde, wenn ich alles wissen würde, wenn ich alles glauben würde, aber hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Nichts. Leute, das ist das zentrale Merkmal der Jünger Jesu. Johannes 13, 35 lesen wir, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir sehen, dass Paulus nicht dafür betet, dass sie Liebe bekommen, sondern dass ihre Liebe noch mehr und mehr überströmt. Mit anderen Worten, Paulus betet hier für Christen, die bereits diese Liebe, von der wir hier reden, empfangen haben. Die Tatsache, dass Paulus dafür betet, zeigt uns, dass nur Gott selbst diese Liebe geben kann. Und das zeigt uns, dass es eine göttliche Liebe ist. Johannes geht so weit zu sagen, in 1. Johannes 4,8, wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn jeder liebt, der aus Gott geboren ist. Paulus betet hier für das zentrale Merkmal. Leute, von welcher Liebe reden wir hier? Wir reden von einer Liebe, die die Welt nicht kennt. Von einer Liebe, die nur göttlich gewirkt sein kann. Eine Liebe, die so fremd ist dieser Welt, dass sie nur von Gott kommen kann. Eine Liebe, die sich aufopfert, die geduldig ist, die sich nicht erfreut an der Lüge, sie erfreut sich aber an der Wahrheit, die das Böse nicht zurechnet. Eine Liebe, die sich selbst opfert. Und deswegen schreibt Johannes in seinem Brief, wir sind schuldig, unser Leben zu lassen für die Brüder. So sehr sollen wir in der Liebe leben. Aber das können wir nicht. Und deswegen betet Paulus dafür. Das ist so wichtig, dass du weißt, diese Liebe kannst du nicht bewirken. Und diese Tatsache soll dich ins Gebet leiten, dass du dafür betest. In Johannes 15, eines meiner Lieblingskapitel, wo es darum geht, dass wir die Reben sind, Jesus der Weinstock. Es geht darum, in Jesus zu bleiben, in seiner Liebe zu bleiben. Und da, wo wir das tun, da wird seine Liebe durch uns fließen. Und da werden wir viel Frucht bringen. Leute, was sehen wir in der Welt? Wir sehen eines, dass Lust und Liebe vertauscht sind. Und dass uns heute Lust unter dem Begriff Liebe verkauft wird. Wir sehen Lust im Namen der Liebe getrieben von Begierden von Sünde. Wir werden später noch darauf eingehen, aber wie oft sehen wir das in Filmen, Serien, Freundeskreis, dass jemand in einer Beziehung Schluss macht, weil da jemand anderes jetzt ist, weil man sich verliebt hat. Und dann tut man so und sagt, ja, ich konnte nichts dafür. Es tut mir leid, aber ich liebe dich nicht mehr. Da war halt diese andere Person und ey, ich kann nichts dafür. Leute, das hat nichts mit Liebe zu tun. Nichts. Jesus Christus ist der Maßstab von der Liebe, von der wir hier reden. Leute, und wenn mir eine Sache schwerfällt, dann ist es diese Sache, nämlich über die Liebe Gottes zu reden. Warum? Weil wir so eine Krankheit haben. Weil wir das schon so oft gehört haben, dass uns langweilig wird, wenn wir das hören. Und weil wir ein Stück weit müde davon sind. Leute, aber lasst uns doch mal kurz innehalten, wie Jesus uns geliebt hat. Und ich fand das hammermäßig, wie wir am Sonntag die Predigt gehört haben. Wie Johannes 4 Kapitel dem letzten Abend gewidmet hat vor Jesu Kreuzigung. Und wie er die Details beschrieben hat, dass Jesus sein Obergewand ablag, sich eine Schürze umzog und seinen Jüngern die Füße wusch. Wie er mit seinen Jüngern geredet hat, am letzten Abend vor seiner Kreuzigung, wo er doch derjenige war, der hätte sagen können, Leute, morgen trage ich der Weltsünde. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was das bedeutet? Nein. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Und Jesus verbringt die ganze Zeit damit, sie zu ermutigen und sie aufzubauen. Er verbringt seine Zeit damit, ihnen seinen Frieden zu geben. Und sagt in Johannes 14 am Ende, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. So selbstlos hat Jesus uns geliebt. So selbstlos dass er sich selbst vollkommen hingab. Und um das etwas näher zu veranschaulichen, Melanie und ich haben den letzten Film geguckt und den fanden wir beide eigentlich sehr cool und wir lieben so wahre Geschichten, die verfilmt wurden. Und ich habe vergessen, wie der Film heißt, aber da geht es um Folgendes. Zwei Geschwister, die unter ganz schwierigen Umständen aufgewachsen sind und werden getrennt irgendwann. Und nach Jahrzehnten, als sie dann erwachsen waren, konnten sie dann wieder vereint sein und so weiter und haben ganz viel zusammen durchgemacht. Und dann passiert etwas Dramatisches. Nämlich ihr Bruder wird zu Unrecht lebenslang inhaftiert. Zu Unrecht. Und sie, also seine Schwester, hatte zwei Kinder, war glücklich verheiratet und nach diesem Ereignis hat sich alles geändert.
Betty Ann Waters.
Ah, genau. Ja, ich weiß, dass sie so heißt, aber heißt der Film so?
Ja.
Ah, okay, alles klar. Betty Ann Waters. Ja? So, und diese Betty, die hat angefangen, die hat keinen besonderen Job gehabt, ja, die hat so einen Thekenjob gehabt in so einer Bar und die hat angefangen, nachdem ihr Bruder inhaftiert wurde, Jura zu studieren, weil ihn niemand verteidigt hätte. Sie hat Jura studiert, erfolgreich absolviert und hat dabei ihre ganze Familie vernachlässigt, so dass ihr Mann sich scheiden gelassen hat. Die Kinder waren irgendwann bei ihm und sie war so besessen damit, ihren Bruder da rauszuholen. Sie hat Jura studiert, wie schon gesagt, sie hat absolviert. Und sie hat sich auf die Suche gemacht nach den Beweisen, die schon viele Jahre sozusagen verschollen waren, ein Stück weit. Aber sie hat nicht aufgegeben und sie hat weiter und weiter und weiter gemacht. Sie hat alle Beweise gefunden, sie hat DNA-Tests veranlasst und sie hat tatsächlich ihren Bruder rausbekommen. Nach, ich glaube, 18 Jahren war das. 18 Jahre! Und dann haben beide am Ende von diesem ganzen Verfahren noch 14 Millionen Dollar bekommen. Und am Ende des Films dachte ich mir so, was hat die für ihren Bruder gemacht? Wahnsinn! Ich meine, der war ja zu Unrecht im Gefängnis, hat 18 Jahre seines Lebens verloren. Sie hat ihre Kinder, in Anführungsstrichen, geopfert, ihre Ehe. Was für eine Liebe! Aber Leute, diese Liebe ist nichts im Vergleich mit der Liebe, mit der du geliebt bist, lieber Bruder, liebe Schwester. Und wir waren zu Recht verurteilt. Und zwar nicht nur für ein Leben auf dieser Erde, sondern für ein Leben in Ewigkeit in der Hölle. Und der Preis, um dich loszukaufen, war nicht einfach nur ein Jurastudium. War nicht einfach nur ein paar Beweise, war nicht nur ein Test, sondern es war das Leben von Jesus Christus selbst. Leute, lasst uns das vor Augen haben, wie sehr Jesus uns geliebt hat, wie sehr Jesus dich liebt. Und in dem Moment, lieber Bruder, liebe Schwester, wo du sündigst und wo du vielleicht zerbrochen bist über deine Sünde und wo du dir denkst, ey Mann, schon wieder, Gott kann mich doch nicht leiden. Auch wenn Gott Sünde hasst, aber er liebt dich, verstehst du das? Weil er nicht auf dich schaut, sondern auf Christus in dir. Und das bedeutet es, in Gnade zu leben. Dass Gott nicht mehr auf dich schaut, sondern auf Jesus in dir. Mit dieser Liebe sind wir geliebt. Gott hat nicht etwas in dir gesehen, was ihn dazu veranlasst hätte, zu sagen, oh Mensch, der Arthur, Thomas, die Sophia, das sind so schöne Menschen. Ich opfere mich für sie. Nein! Sondern, sorry, wenn ich es jetzt sage, aber ihr seid hässlich! Ihr wisst, wie ich das meine.
Nein.
Hässlich, verdreckt von Sünde. Gott hat nichts in dir gesehen, was ihn dazu veranlasst hätte, sein Leben zu geben für dich. Und das, ihr Lieben, das ist die Agape-Liebe. Die Liebe des Willens, die sagt, du hast es nicht verdient, aber ich tue es trotzdem. Du bist nicht schön, aber ich tue es trotzdem. Das ist die Agape-Liebe. Und für diese Liebe betet Paulus hier. Und diese Liebe soll auch unter uns sein, Leute. Und diese Liebe kann nur Gott selbst schenken. Und stellt euch vor, wenn diese Liebe unter uns ist, was dann passiert. John MacArthur hat das Beispiel gebracht. Wenn du zu Hause eine Familie hast und nur diese eine Regel hast, liebt einander, dann brauchst du keine anderen Gebote mehr. Dieses eine Merkmal ist zentral. Wenn du liebst, wie hat Jesus gesagt, erfüllst du das Gesetz. Mit Sicherheit wart ihr schon in einer Situation, wo ihr euch gedacht habt, oh Mann, der nervt mich so ab. Die nervt mich so ab. Oh, ich gehe lieber einen Weg um diese Person herum. Leute, zu lieben, wie Gott liebt, bedeutet, sich dazu entscheiden zu lieben. Leute, die Liebe Gottes ist unser Maßstab. Nicht die Liebe von euch. Nicht die Liebe von Betty Ann Waters zu ihrem Bruder. Nein. So wie Gott uns geliebt hat und sich dazu entschieden hat zu lieben, das ist die Liebe, die unter uns sein soll. Aber jetzt aufpassen. Diese Liebe ist nicht ohne Gefühle. Manche denken, okay, wenn es ja nur Entscheidung ist, dann hat es ja nichts mehr mit Gefühlen zu tun. Nein. Liebe ist zuerst eine Entscheidung, begleitet von Gefühlen, die sich in Handlungen äußert. Niemals ohne Gefühle. Aber wir lassen uns nicht von Emotionen leiten. Leute, Ravi Zacharias hat so ein tolles Beispiel gebracht. Im Griechischen gibt es 4 Liebensarten. Die Agape-Liebe, die freundschaftliche Liebe, die elterliche Liebe und die erotische, die körperliche Liebe. Alle 3 unter Agape-Liebe haben ohne die erste Liebe, ohne die Agape-Liebe keinen Bezugspunkt. In unserer Gesellschaft reden wir oft von der freien Liebe. Und Leute, Ravi hat es so gut auf den Punkt gebracht. Das ist ein schwarz-weiß Widerspruch in 2 Wörtern. Liebe wurde niemals dazu geschaffen, frei zu sein. Das ist die Natur der Liebe, sich selbst zu binden. Das ist die Natur der Liebe. Und das sehen wir vollendet in unserem Gott. Leute, lasst mich offen reden zu euch. Ich habe das Gefühl, wir haben schon so oft darüber geredet. Aber wenn es praktisch wird, dann vergessen wir das. Nehmen wir das Beispiel Beziehungen. Leute, wer von euch hier denkt, dass man einen perfekten Partner findet, der hat sich sehr getäuscht. Und wenn jemand von euch hier denkt, wenn man eine Beziehung eingeht und dann keine Probleme hat, der hat sich sehr getäuscht. In deiner Beziehung, momentan oder die noch auf dich wartet, warten auch die größten Probleme deines Lebens. Die größten Probleme. Und hier geht es darum, zu wissen, was wirkliche Liebe bedeutet. Dein Partner wird dich so dermaßen auf die Palme bringen, dass du ihn anzünden könntest. Aber das ist illegal und das wollen wir nicht. Die Agape-Liebe sagt, ich liebe dich trotzdem. Und das ist das, was Gott zu uns sagt. Gott sieht deine Fehler Tag für Tag und sagt, ich liebe dich trotzdem, weil ich mich dazu entschieden habe. Leute, bitte lasst doch nicht den Maßstab der Welt, was sie unter Liebe verstehen, unser Maßstab sein. Was versteht die Welt unter Liebe heute, Leute? Wir müssen nicht darüber reden. Mögen Gottes Merkmale unser Maßstab sein für die Liebe zueinander und auch für die Liebe in einer Beziehung. Und eines steht fest, du wirst dich nirgendwo so aufopfern müssen und so selbst dein Fleisch kreuzigen müssen, wie in einer Beziehung. Du wirst lernen, was es bedeutet, sich unterzuordnen, sowohl Mann als auch Frau. Du wirst lernen, was es bedeutet, sich selbst hinzugeben und zu lassen, in den kleinsten Kleinigkeiten. Du wirst Verletzungen erleben. Und wenn du gegründet bist in der Liebe Gottes, dann wirst du sagen, ich liebe diese Frau trotzdem. Ich liebe diesen Mann trotzdem. Lasst uns weitergehen in unserem Text. Für diese Liebe betet Paulus. Wir kriegen einen Geschmack dafür, dass wir diese Liebe nicht aus uns erfüllen können. Und er betet dafür, dass diese Liebe nicht nur wächst, dass diese Liebe nicht nur voll ist, dass diese Liebe nicht nur überströmt ist. Er betet nicht nur, dass die Liebe mehr überströmend ist, sondern er betet dafür, dass diese Liebe mehr und mehr überströmt. Was für eine abartige Übertreibung. Diese Liebe, von der wir hier reden, sie ist dynamisch. Sie bleibt nicht, wo sie ist. Sie wird immer mehr. Sie fließt über. Sie bleibt niemals gleich. Und sie geht natürlich nicht zurück. Und dieses Wort überströmen, das hat den Gedanken wie bei einem Wasserfall. Leute, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, hatten wir über das Wort erfüllt gesprochen. Dass die Bibel unter erfüllt einen Zustand versteht, der nicht mal mehr einen Tropfen zulässt. So voll. Leute, und hier sehen wir, wir sind nicht voll von dieser Liebe, so dass ein Tropfen nicht mehr reinpasst, sondern diese Liebe strömt und strömt und strömt über, wie bei einem Wasserfall. Ich war noch nicht bei den Niagara-Wasserfällen, aber ich habe schon Bilder gesehen und habe dieses Bild vor Augen, Leute. Eine Liebe, die tonnenweise schüttet und Wasserwellen kommen und kommen und es geht weiter und weiter. Wie bei Seven Wonders. Immer weiter. Ohne Ende. Immer mehr und mehr. So sollen wir einander lieben. Ein fortwährender Prozess. Ohne Ende. Manch einer fragt sich, wie kann man so lieben? Man kann nur so lieben, wenn man an die Quelle angeschlossen ist, die überströmende Liebe ermöglicht. Es ist wie, wenn du dir vorstellst, du bist ein Anschluss und du wirst angeschlossen an die Niagara-Wasserfälle und das Wasser ballert raus. Diese Liebe, die überströmend ist, ist nicht von Emotionen geleitet, sondern Paulus betet, dass diese Liebe eingebettet ist in Erkenntnis. In Erkenntnis, in wahres Wissen. Und John MacArthur sagte, wirkliche Erkenntnis ist viel mehr als bloße sachliche Information über Gottes Wort oder gar die Anerkennung desselben als wahr und unfehlbar. Wirkliches Wissen erzeugt Heiligkeit durch aufrichtige Hingabe und Gehorsam gegenüber der unfehlbaren Heiligen Schrift. Wahre Liebe wird von Wahrheit geleitet. Liebe ist nicht ein unkontrollierbares Gefühl, ein unkontrollierter Impuls. Zumindest wird das uns so verkauft in der Welt. Wie könnten wir sonst unsere Feinde lieben? Wenn wir Verfolgung erleiden, dann werden uns bestimmt keine warmen Gefühle überkommen, wenn derjenige uns umbringen will, der gegenüber von uns ist. Nein, Liebe, Agape-Liebe, ist gegründet in Wahrheit. Und zwar in der Wahrheit Gottes. Liebe ist nicht außer Kontrolle, sondern Liebe handelt unter Kontrolle. Leute, nur in Wahrheit gegründet wird unsere Liebe überfließen. Weil wir dann in der Lage sind zu wissen, was Agape-Liebe wirklich ist. Weil wir dann in der Lage sind zu wissen, dass wir das nicht aus uns können. Und dass wir das Gebet suchen und dass der Herr das doch durch uns tut. Und wir sehen auch dieses andere Wort, und zwar Liebe, die überströmt in Erkenntnis und aller Einsicht. Leute, und dieses Wort bringt die praktische Komponente in dieses Gebet hinein. Dieses Wort bedeutet Urteilsvermögen. Das ist keine abstrakte Liebe, Liebe in einem Vakuum, sondern diese Liebe äußert sich in Handlungen, in Entscheidungen, in deinem Alltag, in der Art und Weise, wie du redest, in der Art und Weise, wie du kommunizierst mit anderen Menschen. Diese Liebe wird sich zeigen. Leute, Erkenntnis über Gottes Liebe, bleibt niemals kalt. Sondern sie zeigt sich im Alltag, in den Entscheidungen, die wir treffen. Jesus mehr zu erkennen, bedeutet ihn mehr zu lieben. Und warum das alles, Leute? Warum? Am Ende des Gebetes sagt Paulus, zur Herrlichkeit und zum Preise unseres Gottes. Und das ist das Ziel für uns. Dass wir nicht einfach nur lieben, um des Liebens willen. Dass wir einfach nicht nur lieben, weil das unser zentrales Merkmal ist, sondern dass wir lieben, weil Gott die Liebe ist. Damit wir ihn preisen, damit wir ihn verherrlichen. Und damit wir zugerüstet sind für den Tag Christi. Leute, ich möchte so sehr, dass ihr wisst, dass jeder von uns diese Liebe nicht aufbringen kann. Und dass unser Herr der Maßstab für diese Liebe ist. Und dass er der Einzige ist, der diese Liebe in uns bewirken kann. Und deswegen betet auch Paulus. Und mögen wir diesen Satz mitnehmen, dass wir nirgendwo sonst physisch passiver sind als im Gebet und geistlich aktiver als im Gebet. Leute, was wird passieren, wenn wir überströmen, wie die Niagara-Wasserfälle, von Liebe? Nicht wie die Welt sie kennt, sondern von der Agape-Liebe, die sich selbst aufopfert. Lass uns beten.